Schüssel, was ist das genau? Meine Vogel haben Ketzen, das auch. Ein Mann der Waffel, die weiß.
Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Sprung in der Schüssel. Heute wollen wir noch einmal über das Thema Schuld sprechen. Heute dabei sind Daniel, Felix, Ulrike, Katja und ich, Sandra. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ihr Lieben, was fällt euch noch so Schönes ein zum Thema Schuld?
Ich warte nicht.
Ja. Wer war's denn?
Oder die Abkürzung, ich war's. Ist auch immer gut. Sofort die Luft raus und jetzt kann man wieder das eigentliche Thema angehen, wenn einer die böse Schuld auf sich nimmt. Das fällt mir so als erstes ein, als Kind, die sind abstreiten, die sind super lustige Schichten ausdenken, die man für komplett plausibel hält. Also was weiß ich, was der böse Ball, der von draußen kam, für eine Bogenlampe gemacht haben muss, um da hinten, aber man selber war komplett unbeteiligt oder was auch immer. Und dann irgendwann diese Erkenntnis, wenn man sagt, ja, ich war, sei gut, heik gemacht, dann, dass dann sofort eine Entspannung entsteht in der Gesamtsituation, weil diese Frage schon mal erklärt ist.
Ja, spannend. Und da geht es dann noch nicht mal darum, ob das die Eigenverantwortung war. Es kann dann auch jemand anders genommen hat, aber die genommen haben und die Entspannung erfolgt trotzdem. Also kann ja auch so ein Pseudo-Annehmen sein.
Ja, und in dem Moment, also irgendeine Form von Beteiligung ist ja typischerweise Untertatsache da. Und selbst wenn es unangenehm ist, also ich finde es immer besser zu sagen, ja, das ist mir passiert. Dann kann man damit irgendwie umgehen.
Ich würde ja heute sehr gerne dahin gucken, wofür Schuld gut ist. Also wir kennen alle diese sozialen, moralisch-juristischen Folgen von Schuld und Schuldgefühlen. Aber es gibt ja etwas, was ein Benefit für uns enthält, warum das so angelegt ist in uns.
Warum was so angelegt ist.
Wofür brauchen wir in unserem Kontext des Miteinanders Schuldgefühle?
Gesellschaftliche Einordnung.
Na, ich glaube, es ist mehr als Einordnung, weil das wäre ja sozusagen die Normen und Regeln. Und die zu übertreten ist das eine, aber das andere ist eben, dass wenn wir diese Regeln kennen, an die wir uns mehrheitlich ja halten, also bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben, machen viele, wenn Kinder daneben stehen. Also wir reden jetzt von Fußgängern und nicht von Autofahrern. Sobald Erwachsene unter sich sind, gehen sie in der Regel bei Rot rüber, wenn es möglich ist. Also es gibt ja so eine ganz klaren Ideen, warum wir das machen. Und ich glaube, es ist auch ein sehr kraftvolles Gefühl, was nicht nur eine Gesellschaft, sondern auch im Ideal Freundeskreise und Familien zusammenhält.
Schuld hält die Familie zusammen.
Ja, weil aber nicht im Sinne, dass die bereits getan ist, sondern die Erwartung, wenn ich das mache, übertrete ich sozusagen ein stilles Gesetz oder auch ein vereinbartes Gesetz oder eine Abmachung, sorgt dafür, dass wir darüber nochmal nachdenken, weil wir nicht aus dem Verbund herausfallen wollen.
Was ist das darüber nachdenken? Also ich übertrete das und dann, also da erzeugt ja eine Spannung im.
Bevor du es übertrittst und du bist im Vollbesitz deiner geistigen Kraft und es geht jetzt nicht um ein Kind, was sich nicht wagt, den Eltern zu sagen, dass der Ball gerade durchs Fenster geflogen ist, sondern es geht darum, wir wissen, was sozusagen die Erwartungshaltung unseres Verbundes ist. Ja, wir alle leben ja in sozialen Verbünden und können dann eingestehen uns, wollen wir den Verbund instabiler haben, dann ist uns das egal, was eine gemeinsame Norm ist, oder wollen wir einen stabilen Verbund haben? Und dieses Stabil sorgt dafür, dass selbst wenn wir etwas gemacht haben, wir es eingestehen im Ideal, also auch sagen können, ja, dass wir eine Wiedergutmachung ganz oft haben. Also auch nicht nur, dass wir sagen und drauf zulaufen auf den oder diejenige und sagen, das ist mir passiert, sondern auch, dass wir uns was überlegen, wodurch wir uns sozusagen entschuldigen. Also sozusagen eine Idee entwickeln, was können wir tun und womit entlasten wir das Zerstörerische und womit gehen wir aufgrund einer Idee von Wiedergutmachung wieder in etwas von mehr Nähe, was uns mehr zusammenbringt und was, wenn es gut gelaufen ist, ja auch Vertrauen wiederherstellt. Und das ist ja, ich glaube, auch ein ganz gutes Miteinander, diese sozialen, emotionalen Rahmenbedingungen braucht, weil wir uns da drin bewegen können.
Solange ich mich nicht in dem Maße zurückhalte oder massiv zurücknehmen muss und meine Bedürfnisse in den Hintergrund dränge.
Genau, dann bin ich allerdings auch an dem Bereich, wo es mir nicht mehr um die gute Seite der Schuld geht, sondern dann wird Schuld benutzt, um bestehende Machtverhältnisse von Einzelnen innerhalb bestimmter Verbünde zu forcieren und zu stabilisieren.
Genau.
Und das ist was anderes, weil die im wohlwollendsten Sinne bringt mich der Umgang genau mit diesen Regeln, egal ob ausgesprochen oder nicht, auch näher zu mir, weil ich genau an der Stelle, Daniel, bemerke, stimme ich diesem Regelwerk zu, egal ob ausgesprochen oder nicht, und gehe damit an Punkte, wo ich bei mir bleibe, oder muss ich, um dazuzugehören, mich verraten? Das heißt, wir lernen auch sehr schnell über das Schuldgefühl,
Genau.
zu uns zu kommen und uns selbst kennen, weil wir uns verstehen und uns einordnen können und
Ja.
damit auch eine eigene Grenze wahrnehmen.
Da gehe ich absolut mit. Auch die andere Idee, zu sagen, ich bringe eine Schuld ein, wobei mir der Begriff Schuld in dem Zusammenhang nicht wirklich gefällt, weil es ja eigentlich eine Art von Geben auch ist. Also ich gebe etwas, um ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Die Idee finde ich gut, aber wie gesagt, ich habe mit dem Begriff Schuld, da hakt bei mir was. Weil das für mich so, also worauf ich raus will, da ist ja was, was ich tue, aus eigenem Willen und möglicherweise gehe ich für mich selber Kompromisse ein, die, wenn sie kontrolliert sind und gut sind, innerhalb meiner Bedürfnisse auch gesund sind, im Sinne dieser Gemeinschaft. Da steckt für mich aber eher eine Motivation dahinter, sich damit einzubringen, als eine Schuld. Oder ich habe einen Knicker im Denken. Das kann jetzt beides sein.
Das mit dem Knicker im Denken wäre für mich die Wertediskussion aus dem letzten Podcast. Ja, also wie schnell wir glauben, nicht dazuzugehören, weil wir eben in diesen Sozialverbünden und auch wir hier in dieser Podcast-Gruppe bilden ja einen sozialen Verband erstmal. Das heißt, auch wir haben eine Motivation für unser Handeln und wissen, wer wie wo tragfähig ist. Und aufgrund der längeren Reise miteinander kennen wir auch innere Themen von uns und untereinander. Das heißt, wir haben einen Freiheitsgrad ja inzwischen erreicht. Deswegen können wir sagen, wir können über Verantwortung sprechen und sprechen nicht zwingend von Schuld. Ja, das kann ich nehmen, Daniel. Allerdings glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch Dinge tun, wo wir uns bewusst über eine Grenze hinwegsetzen, weil wir sie mit uns und unserer Wertekultur übereinstimmend herstellen wollen und nicht zwingend immer mit dem Wertekodex der anderen. Und in sozialen Verbünden, die in angstfreien Räumen sind, ist das möglich und man fällt nicht aus der Gemeinschaft. Es gibt aber auch Verbünde, wo ganz klar ist, da ist es eine Überlebensstrategie. Ich muss mich aufgeben, um dazuzugehören.
Ja.
Weil ich eben auch gerne heute über gesunde Anteile von diesem Gefühl sprechen möchte, bei dem es darum geht, dass der Grundgedanke, ich habe einen Fehler gemacht, hier ist was falsch gelaufen, ich fühle mich unwohl, da gehe ich noch mal auf jemanden zu, gehe noch mal zurück, frag noch mal nach oder erklär mich, dass das etwas ist, was sehr mächtig sein kann und etwas, was auch zusammenhält und eben auch was Frieden ermöglicht, weil wir ja erleben, wie schnell wir unterschiedlicher Meinung sein können. Und wenn es gelingt, die stehen zu lassen, selbst wenn wir merken, oh, das kommt jetzt in Bezug mit meinem eigenen, ist das noch meins oder fühle ich mich jetzt schon in dem Bereich, dass in mir was aufsteigt, wo ich denke, hoppala, ja, es passiert ja zum Beispiel, wenn wir einander ins Wort fallen. Wir alle haben gelernt, lass den anderen ausreden. Und gleichzeitig ist es manchmal so impulsiv. Und dann passiert uns auch in der Gruppe, dass wir sagen, sorry, ich muss hier gerade mal rein. Und dann aber anzuerkennen, es gibt einen Beweggrund, etwas, was eben sehr lebendig ist, wo ich dem anderen sozusagen eine Grenze vorsetze, ihm Raum nehme und gleichzeitig der Ausdruck von Leben ist. Und wir in der Regel haben Schuld ganz oft als etwas, was nicht lebendig ist, etwas Statisches, etwas Starres, etwas, was es zu verhindern gilt, was mit aufgestauter Wut und Frustration zu tun hat. Und ich glaube aber, es gibt diesen anderen Teil, wo es Ausdruck des Lebens ist und wo es einen Freiheitsgrad gibt, wo wir es tolerieren oder auch mit Humor nehmen können, wenn uns, ich sag mal, die Stränge durchgehen und wir miteinander ringen. Ja? Oder eben doch manchmal merken wir, dass wir dann auch leicht hektisch werden, weil uns das wichtig ist, jetzt einen Beitrag zu leisten und nicht erst, ja, weil es der Impuls in dem Moment ist. Und ich glaube, dass das was Tolles ist, wenn es im Miteinander geschieht und wir in der Lage sind, diesen sozialen, emotionalen Rahmen weiter zu fassen, als wir ihn in unserer Sozialisation erlernt haben.
Okay.
Ja, diese dogmatische daraus zu nehmen. Ja, weil Schuld ist ja, ne, ein Strafgesetzbuch und ne, geht ja ganz weit in die andere Richtung. Und da diese soziale Richtschnur sozusagen, die auch ist, im Blick zu nehmen. Gut finden, ist eine gute Idee.
Na, und auch sich klarzumachen, dass, so wie du vorhin, Katja, gesagt hast, dass zwar das Eingestehen von Verhalten uns eventuell entlastet, aber es zeigt uns eben auch viel deutlicher zueinander, wer wir wirklich sind. Also es hat dann damit zu tun, dass wir einander nicht mehr ein X für ein U vormachen müssen, sondern auch sagen können, ich bin nicht vorbereitet oder habe ich vergessen oder was auch immer oder war anstrengend, war zu stressig, können wir irgendwie was verändern, weil wir brauchen in dem Setting, wenn wir eingestehen, dass etwas ist und wir daran nicht unseren Selbstwert festmachen, brauchen wir einander nicht als Blitzableiter für Angestautes, sondern es ist völlig möglich, in einem wertfreien Raum zu sagen, das ist jetzt passiert.
Heißt im Moment sein mit sich selbst und den anderen. Also das eine schließt das andere dann nicht aus, weil ich gerade bin und die anderen die Option haben, da mitzugehen oder mitzugehen ist wahrscheinlich nicht.
Ich würde es noch schräger betrachten. Also wenn du schräg bist, bleiben die anderen. Du musst nicht gerade sein, um uns das mitzuteilen. Du kannst auch mitteilen, dass du gerade schräg bist. Und das, glaube ich, ist ja der sinnvolle Part an dem Schuldgefühl. Ich kann mir ja Unterstützung holen.
Ich bemerke, ich bin gerade schräg und ich teile das mit und habe noch nicht klar, was ist gerade schräg.
Ja, ich fühle etwas, nehme wahr, es gibt eine andere Idee, entweder von mir an mich oder von an einen oder mehrere andere. Und es geht überhaupt nicht darum, diese Idee sofort zu korrigieren. Deswegen habe ich dir gerade widersprochen. Ja, zuallererst erstmal mitzuteilen, dass ich diese Idee habe und mich zu wagen, das auszusprechen, ohne mich dabei sofort wieder schuldig zu fühlen, weil ich irgendeine Erwartung, geglaubte Erwartung nicht erfülle. Und spannend finde ich, wie still das heute ist, sobald wir über positive Ideen von Schuld reden. Es ist in unserem Mindset scheinbar äußerst schwierig, das überhaupt zuzulassen, dass das ein gesundes Regulativ sein könnte.
Fühlt sich total ungewohnt an. Das ist wie es hackt.
Und für mich geht es darum, es geht ja um die Dimension von Schuld da drin. Und das finde ich so spannend, also dass wir dem so ein Riesending überhelfen und gar nicht gucken, ob das immer so riesig sein muss.
Na, wir hatten ja, also eben war doch der Satz, oder diese, dann muss ich mich gar nicht schuldig fühlen, wenn ich geschrickt bin. Naja, es ist ja doch wieder auf der Minusseite, wenn ich das ja nicht muss.
Naja, ich habe mit dem Satz ja gerade reagiert auf die Idee von Sandra, sozusagen, dass sie das Schrägsein bereits sozusagen korrigieren will. Und ich sage, für mich ist genau das nicht notwendig, wenn wir einander unsere Daseinsformen lassen und gleichzeitig verstehen, dass in diesem sozialen Verbund wir eh nicht alle Latten am Zaun haben, nicht alle einen Sprung in der Schüssel und wie das so weiter heißt. Ja, wir haben das alle.
Ist es dann überhaupt eine Schuld? In dem Kontext, wenn ich sage, ich bin schräg und es ist okay.
Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dass für dich in Ordnung ist, dass du schräg bist, mit deiner Biografie zu tun hat und du es schaffst, aufzuhören zu sagen, weil meine Eltern so und so waren, also denen die Schuld zu geben, wenn wir es schaffen, aufzuhören, weil unser Land, Vaterland, Mutterland so oder so waren, sondern wenn wir anfangen zu begreifen, dass unsere Biografien keine Daseinsberechtigung für Schuld enthalten, dann gelingt uns das. Solange wir aber glauben, wir hätten etwas Besseres verdient, wir wären bessere Menschen, so, weil, weiß ich, oder wenn unsere Eltern sich anders positioniert hätten, irgendwelche Lehrer sich anders verhalten hätten, dann können wir eine riesen Kausalkette aufmachen von lauter hätte. Dann kommen wir nie an den Punkt anzuerkennen, dass wir die Kraft der Veränderung die ganze Zeit in den Händen halten.
Da kann ich gut mitgehen.
Damit hören wir auch auf, zurückzugucken. Wir sind im Hier und Jetzt mit uns
Kannst
selbst.
du zurückgucken, Sandra? Doch, und du guckst zurück, aber es hat nicht mehr die Causa einer Schuldsprechung. Wenn ich nicht schuldig sein will, kann ich auch nicht andere schuldig sprechen. Ich kann Verantwortung definieren und auch sagen, was ich mir anders gewünscht hätte, aber ich kann aufhören, ewig einen Vorwurf, egal ob in die Richtung nach hinten, zur Seite oder nach vorn zu werfen, weil dann ist das auch das, was mich behindert, tatsächlich in einen Zusammenhalt in einer komplexeren Gemeinschaft zu haben. Weil dann isoliere ich nicht, dann grenze ich nicht aus, sondern ich traue uns, also jedem Einzelnen und mir zu, dass das Erleben uns weiterbringt. Und ich sage nicht, dass jedes Erleben ein gutes Erleben ist. Um Gottes Willen. Ja? Also das ist nicht meine Idee. Und ich würde auch nach wie vor es möglich halten, Dinge zu benennen, die nicht in Ordnung sind, die mir geschadet haben. Aber ich bin damit nicht mehr in einem Opfer-Täter-Retter-Konstrukt, sondern ich steige aus, weil ich die Dinge benenne und für die Heilung die Verantwortung übernehme und nicht mehr sozusagen mich selber bremse, weil das kommt ja bei raus. Ich halte mich auf meinem eigenen Weg auf. Wenn ich die ganze Zeit denke, also bis derjenige nicht seinen Fehler erkannt hat, komme ich nicht weiter. Das ist ja das, was wir bei Opfertheorien immer sehen. Die wollen, dass der Täter die Verantwortung übernimmt. Und so lange bleiben Opfer da stehen und dann kommt es zu Reinszenierung ohne Ende von Opfergeschichten.
Verstehe ich gerade sehr viel. Aber denk gerade drüber nach. Dann ist ja auch diese Selbstzuschuldzuweisung, hört er dann auch auf.
Und ich halte das für einen sehr sinnvollen, weisen Punkt, dahin zu gehen und dieses Drama-Dreieck zu verlassen und für mich eine Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin, glaube ich, eher so der Typ, der so wie um Slalomstangen herumfährt. Ich habe dann manchmal einfach keine Lust, jetzt irgendwie was dazu zu sagen oder so und gehe dann meinen Weg und nehme mich vielleicht raus. Also ich merke jetzt zum Beispiel in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir haben von dem Rikscha-Fahren, die sollen dann einzahlen, damit wir eine dritte Rikscha kaufen können. Und das beobachte ich und sehe die vielen Posts und die Bilder und alles Mögliche und habe einfach gemerkt, nein, ich will jetzt da nicht mitmachen, habe jetzt da keine Lust, meine Freunde anzuschreiben, Punkt. Und dann, aber ich merke, ich will das auch nicht mitteilen oder so. Ich mache es einfach nicht.
Wobei ja für mich das zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist die Aufforderung und das andere ist, aus der Aufforderung bin ich nicht zum Handeln. Also sozusagen genötigt. Weil irgendwer die Idee hat, dass ich meine Freunde anschreibe, bin ich ja nicht verpflichtet, das zu tun. Erst wenn ich mich schuldig fühle, weil ich es nicht tue, bin ich Teil des Dramadreiecks.
Genau, das war zuerst meine Befürchtung, aber ich kann es jetzt einfach lassen.
Genau, und dann ist es aber für mich wichtig, es hindert dich nicht, Teil dieser Bewegung zu sein, die mit den Rikschas da unterwegs ist. Aber
Ja,
so,
ich brauche da immer ein praktisches Beispiel, damit ich das ein bisschen verstehen kann.
also, solange wie du da haderst und solange wie du ringst und nicht bei dir bleibst und sagst, ja, ist eine tolle Idee, Freunde zu fragen, hat aber erstmal überhaupt nichts auf der Handlungsebene mit dir zu tun. Das eine ist ja erstmal das Anerkennen. Da gibt es Leute, die haben die Idee, Mensch, fragt mal alle im Freundeskreis. Und das kann ich ja bejahen. Das finde ich ja das Spannende. Ich kann bejahen, dass es Menschen gibt, die diese Idee haben. Und ich kann genauso gut bejahen, ist deren Idee. Und ich in meinem Leben tue das nicht. Und wenn ich jetzt genauso wertvoll da drin stehen bleibe, als würde ich meine Freunde gefragt haben, dann wäre ich raus aus dem Kreislauf. Solange wie ich aber denke, oh, ich mache das doch nicht und anfange in so eine Wut zu gehen oder in eine Frustration oder in eine Ablehnung von denen oder von mir, bin ich Teil dieser Schuldgefühle. Und ich riskiere jedes Mal, dass ich aus dem Zusammenhalt herausgehe, weil ich mich herausnehme, weil ich glaube, die Erwartungshaltung heißt, ich muss das umsetzen. Und für mich ist es nichts weiter als eine Idee. Na, Sandra, du runzelst die Stirn.
Ja, ich habe verstanden, ich bleibe mit mir da stehen und muss nicht handeln. Mit der Idee, ich hätte meine Freunde gefragt. Also das, was ich verstanden habe. Ich glaube, das stimmt nicht. Also wie bleibe ich gerade da drin? Also bei mir.
Indem ich den anderen erstmal ihre Idee lasse.
Ja.
Und ihre Idee hat mit ihnen und ihren inneren Gesetzen und Ideen zu tun. Also ihrem eigenen Wertbild. Sie wollen diese Rikscha in dem Beispiel von Felix und überlegen sich jetzt, wie funktioniert es, woher kommen Finanzmittel, wie auch immer, um diese Dritte zu finanzieren. Und jetzt kann ich sagen, ich finde diese Rikscha-Idee gut. Aber ich bin, bei die zweite Idee ist ja, wir finanzieren eine dritte, zu der habe ich ja nicht Ja gesagt. Ich bleibe also an dem ersten Punkt stehen, zwei Rikschas und ich bin in dem Verein und kümmere mich darum, dass die benutzt werden und was auch immer. Und jetzt kommt eine Erweiterung des Feldes. Und diese Erweiterung muss ich bemerken. Ich habe zu ihr gar nicht Ja gesagt. Aber spannend war ja für mich zu sehen, dass Felix sofort ein schlechtes Gewissen hat, weil er seine Freundin nicht fragt. Dabei hat er dieses Ja. Das ist ja das, was auch vorhin Daniel wichtig war. Er hat keine Lust, sich zu verbiegen, um weiter dazuzugehören. Für mich ist das aber gar nicht nötig, sondern es gibt überhaupt kein Commitment, dass ich jetzt meine Freunde frage. Ich habe nicht zugesagt, dass ich das tue. Das heißt, in dem Moment, wo mir klar ist, wo ist immer der Punkt, zu dem ich mich selbst verpflichtet habe, also zu dem ich Ja gesagt habe und für den ich oder den ich, wo ich mein Wort gegeben habe oder was auch immer. So lange muss ich das klären. Es sei denn, ich nehme mein Wort zurück und sage, auch für die zweite Rikscha bin ich nicht mehr zuständig. Aber für die dritte gibt es kein Commitment.
Okay, also ich habe verstanden, ich muss wachsam bleiben in so einer Situation, wenn das Feld sich erweitert, dann schaue ich, wozu habe ich Ja gesagt und was ist neu hinzugekommen. Und ich kann bei meinem Ja, bei meinem Commitment stehen bleiben, weil das andere ist nicht geklärt. Da ist unklar, habe ich da ein Ja dazu oder nicht.
Jetzt wäre das ein toller Beitrag gewesen,
Ja.
Auf der Lernebene ist es ein toller Beitrag,
Gut.
du im ersten Satzteil bereits die Schuld von dir mitschwingen lässt. Du sagst, ich muss wach bleiben. Also bist du, wenn du nicht wach bist, schon wieder in ein Schuldkonstrukt gefallen, weil bei dir die Annahme besteht, du bist nur dann wertvoll, wenn du wach bleibst. Und dagegen verwahre ich mich. Und deswegen würde ich gerne, schön, dass du lachst, ja, damit würde ich gerne, also mit euch auch ins Gespräch gehen. Wie schnell wir unschuldig sprechen und andere schuldig sprechen. Und das ist gar nicht, dass wir groß sagen, du Täter oder was weiß ich, sondern es passiert in einer Fülle im Alltag und auch in einer Selbstschuld, so wie Felix eben, der glaubt, er müsste die dritte Rikscha mitfinanzieren oder seine Freunde müssten das oder du sagst, du musst wach bleiben.
Okay.
Ja, die spannende Frage, bekommst du das alles auch ohne Eigenschuld hin? Also diesen ganzen Wortbeitrag ohne Schuld, ohne Drama-Dreieck, würde ja als allererste die Anerkennung, ich helfe mal, ich hoffe, du nickst, ja, du nickst, wäre die als erste die Anerkennung, du bist genauso wertvoll, egal ob du müde bist oder wach.
Ja, ich bin genauso wertvoll. Ob müde oder wach.
Also könnte ja der Satz anfangen, unabhängig davon, ob ich wach oder müde bin, und dann weitergehen.
Ja, spannend.
Da würdest du deinen Fehler sofort, weil du ihn ja als Fehler betrachtest, nicht wach. Du würdest sozusagen das, was fehlt, also die Wachheit, benennen. Und wir wüssten, okay, bist dir deiner bewusst, dass du wache und müde Momente im Leben hast. Ich vermute, das können wir alle bejahen. Nicht nur bei dir, sondern auch bei uns. Und ich glaube, dass dieses Integere immer dann passiert, wenn wir diese Arten von Schuldzusprechungen, die ja sehr häufig in die eigene Richtung gehen, ebenfalls loslassen. Weil du gehörst nicht nur in diese Gruppe, wenn du wach bist.
Ja, ich darf auch müde
Eine
sein.
Zugangsvoraussetzung.
Das ist cool.
Was wolltest du jetzt eigentlich sagen? Also unabhängig davon, ob du wach bist oder müde?
Es ging vorhin darum, bei sich zu bleiben und zu schauen, wozu ich mein Ja gegeben habe.
Und bei dir haben wir jetzt gerade gelernt, also du kannst nur im wachen Zustand herausfinden, ob du ein Ja gegeben hast oder nicht. Das heißt, wenn ich dich manipulieren will, nehme ich dich, wenn du müde bist. Habe ich gerade begriffen.
Schön. Das wäre dann die Dehnfuge.
Naja, oder auch in einem sozialen Konstrukt, also in dem Fall in dieser Gruppe, eine Möglichkeit. Jetzt geht man davon aus, dass wir alle wach genug sind, also um solche Dinge zu bemerken. Manchmal erst im Nachgang, allerdings bemerken schon, haben wir die Möglichkeit zu verstehen, wenn ich für mich klar bin, ich bin wach und müde, in der Lage, Grenzen zu sehen, Grenzen zu setzen. Und es ist für mich temporär unabhängig, ob es in dem Moment sofort passiert oder ob ich zurückgehe und sage, ey Leute, ich war so müde, ich habe es nicht gepeilt, nicht geblickt, wie auch immer. Dann hätten wir ja genau die Möglichkeit der Wiedergutmachung, weil dann bieten wir dir, wenn du das möchtest, den Rahmen der Veränderung. Und da wären wir dann wieder, dass eben dieses Gefühl, ich habe was falsch gemacht, ich war müde, war deswegen nicht wach, dafür sorgt, dass es eine Motivation zum Handeln gibt, um es zu korrigieren. Und das meine ich mit, das ist auch eine gute Kraft. Es ist nicht nur dieses Negativgefühl, wie wir gelernt haben, dass man Schuldgefühle bekämpfen muss oder dass man die ablegen, heilen und was weiß ich. Ja, ich verstehe, dass Schuldgefühle ein Anzeiger sind, aber sie sind nicht per se ein Anzeiger zur Negation. Sie können uns unterstützen, uns selbst ganzheitlicher zu sehen, wahrzunehmen und für uns einzutreten.
Ja, und auch was zu lernen, so wie ich eben.
Ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach, das ist unglaublich vielschichtig. Also das sind jetzt viele Situationen im täglichen Leben, die mir jetzt da einfallen, wo das in diese Richtung gehen könnte. die Sache mit dem Commitment geben, wie subtil es ja auch teilweise ist, wo vorausgesetzt wird und es gibt kein Commitment von meiner Seite. Ich rede jetzt von mir und das kann schon interessante Dynamiken entwickeln. Und sich das gerade so bewusst zu machen, das hilft mir gerade sehr viel weiter. Aber ich habe so die Wahrnehmung, das scheint unglaublich, wirklich unglaublich vielschichtig zu sein, gell?
Und auch sehr fragil, also weil es eben so ungewohnt ist, darüber nachzudenken. Mir hat das Feedback zu Kernverletzungen und vor allen Dingen Kernkompetenzen nochmal verdeutlicht, wie wichtig ist, dass wir in dieser Podcast-Situation beide Seiten angucken, also das Teller genauso wie das Sonnenkind zu dem Thema. Und deswegen war mir das so wertvoll zu sagen, ich wünsche mir unabhängig unseres Lostopfes, dass wir uns dem Thema noch einmal zuwenden in der lichten Form.
Was gibt es noch für Sonnenkinder im Bereich der Schuld?
Wie meinst du das?
Na, also ich finde das total schwer, da also das zu sehen, was es noch für Sonnenkinder zu dem Thema gibt oder lichte Themen oder Bereiche.
Na, ich wäre vorsichtig, ob das eine Mehrzahl von Kindern ist. Deswegen war ich eben so hoch.
Okay.
Genau, also, sondern anzuerkennen, die Wiederherstellung einer wertvollen Beziehung fördert dieses Gefühl, wenn wir es positiv betrachten. Du kannst die Wiederherstellung einer wertvollen Beziehung zu dir, ja, betrachten oder innerhalb einer Gruppe oder eines Miteinanders, ja, oder einer Zweiersituation, ist ja nicht immer an Gruppe gekoppelt. Das wäre eins. Das zweite wäre für mich auch die Motivation zum Handeln. Also zurückzugehen und zu sagen, Moment mal. Und dann zu sagen, okay. Das dritte wäre für mich auch das Eingestehen von Situationen, die wir über uns glauben oder über andere glauben, also das, was wir langläufig als Fehler sehen, wo es ja eigentlich nur darum geht, dass uns Wirklichkeit in der Wahrnehmung fehlt. Wenn ich also diesen das eingestehe, bringt es mich näher zu mir, näher zum anderen und aus dem Ich und dem Du zu einem echten Wir. Weil es nicht mehr darum geht, perfekt zu sein, weil es eh langweilig, sondern so zu sein, wie wir angelegt sind. Und nicht nur aus Verletzungen zu handeln, sondern tatsächlich aus den gesunden Anteilen. Weil dann bin ich nicht mehr im Dramadreieck von Opfer, Rettern und Tätern. Dann brauche ich keinen Blitzableiter. Und dann ist es ein Gefühl, das wäre für mich die vierte Sequenz, was also wirklich einen ganz hohen Bindungsfaktor. Also etwas, was das Gefüge zusammenhält. Mich als Ulrike und jeden von uns allen einzeln, aber eben auch in den Bindungen zueinander, weil ich dann, wenn es mich tatsächlich zusammenhält aus der Klarheit, bin ich nicht mehr gekoppelt, irgendwelche Klebstoffe zu entwickeln. Also ich muss nicht irgendwie loben, um was zu erreichen, oder ich muss nicht mehr auf der anderen Seite irgendwelche Leistungen erbringen, um dazuzugehören, sondern es ist eine sehr freie Idee des Miteinanders. Kann gehen und zurückkommen.
Der trägt da noch.
Und ich glaube, dass dieses Mogeln, also wenn wir uns bemogeln oder einander bemogeln, dass uns das tatsächlich genau diese Tragfähigkeit kostet, Katja. Also ich glaube, genau das passiert. Es ist nicht nur das Vertrauen weg, sondern ich glaube, was noch viel heftiger ist, die Tragfähigkeit ist nicht mehr da.
Weil dann das Fundament der Beziehung kaputt geht.
Ja, weil wir anfangen, checken zu müssen, wie wird das jetzt gerade gemeint? Ist das so gesagt? Fühlt sich doch aber ganz anders an, passt ja gar nicht. Und wir fangen an, nach Doppelbotschaften zu suchen. Und die werden wir finden. So wie du die gerade auch formuliert hast, wenn ich wach bin. Ist ja eine Doppelbotschaft. Ja, was passiert denn mit dem anderen Anteil, wenn du nicht wach bist? Keiner von uns ist 24 Stunden wach oder hat nur Kontakt mit anderen oder sich, wenn er wach ist. Ja, das ist eine völlig, für mich völlig absurde Vorstellung.
Okay.
nur in Kontakt gehen, wenn ich wach bin. Ich würde dann sofort sagen, tschüss, war nett mit euch. Vermutlich Katja heute auch.
War schon mal wacher.
Genau, Sandra scheinbar auch. Bei dem letzten.
Absolut, da kann ich mich total anschließen. Ich war auch schon mal wacher.
Wurde der Daniel.
Also mich interessieren die Themen Fehler und die Zusammenhänge, Klebstoff als Bindemittel oder Krücke, um eine Bindung hinzukriegen, und Tragfähigkeit ohne Bindemittel. Das merke ich, interessiert mich.
Ich glaube, Tragfähigkeit kann Katja sehr gut. Ich schiebe die jetzt mal ein bisschen in den Vordergrund. Kann Katja, glaube ich, sehr gut erklären, weil sie sich damit gerade im Privaten gut beschäftigt hat. Also wir haben ja eine gemeinsame Bekannte, Freundin, wie immer man das nennt, wo von Mogeln, ja, genau jene Tragfähigkeit zu einer Instabilität geführt hat. Magst du was erzählen, Katja?
Ich hatte tatsächlich einen anderen Gedanken, man wollte auch schon ansetzen. Ich war noch mal bei Felix Idee und dachte und habe das so weitergesponnen. Jetzt habe ich nicht im Anfang, beim ersten bemerkt, dass da das Feld erweitert wurde auf die dritte Rikscha. Und komm kurz vor Knirsch, habe ich mir überlegt. Jetzt stehen sie schon im Laden und wollen kaufen. Jetzt fällt mir ein, hä, nee, Leute, irgendwie ist schräg. Ich glaube, nee, ich will das jetzt ja auch nicht. Und also, ich habe es so ein bisschen überspitzt, um es deutlich zu machen für mich. Und wenn ich das aussprechen kann, in dem Moment, wisst ihr, nee, ich gehe jetzt wieder. Also ich bin da jetzt hier nicht bei, könnt ihr machen, ich bin da raus. Das ist tragfähig. Wenn ich denen das zumute, in dem Moment, was soll denn dann noch kommen?
Wobei an der Stelle finde ich es wirklich wichtig, wäre die Tragfähigkeit für mich schwierig, weil es ja viel früher schon die Anfrage gibt.
Und wenn ich es in dem Moment erst bemerke, dass es schräg ist und mich vorher nicht getraut habe und mich jetzt zumute,
Aber dann ist da vergeigt.
wie dann mitgehangen, mitgefangen?
Nein,
Dann gehe da aber nie wieder hin, oder was?
es führt zu doppelseitiger Enttäuschung. Und auf beiden Seiten zu Schuldgefühl. Das ist ja das Problem dann häufig. Weil wenn ich bemerke, hier, Moment, ich habe nicht zugesagt, würde ich an der Stelle denken, es ist notwendig, jetzt zu sagen, ich mache es nicht. Ich bin gar nicht in der Verantwortung. In dem Moment, wo ich mit in den Laden gehe, habe ich die anderen sozusagen im Glauben gelassen. Und das ist für mich, Glauben und tragfähig sind zwei verschiedene Dinge.
Mein Szenario war, ich merke es erst im Laden. Wenn ich es vorher merke, müsste ich es vorher sagen. Mein Gedankenspiel war, ich merke es erst im Laden. Wenn du sagst, also ne, so dann gegebenenfalls, wenn ich es vorher gemerkt habe und habe es nicht kommuniziert, dann gibt's, dann ist es eine andere Situation. Dann ist es auch fair zu sagen, okay, na, da habe ich jetzt Lehrgeld. Dieses Thema Tragfähigkeit ist immer in dem Moment, wo echt ist, habe ich eine Chance, mich selber weit zu machen auf die Bogene des anderen. Und wenn das nicht echt ist, habe ich überhaupt keine Chance, mich zu beziehen, weil ich nie weiß, was jetzt gemeint ist. Also bin ich, ist es eine echte Zusage und die Person taucht dann auch auf oder nicht?
Na, ich bin sehr vorsichtig, weil in deinem Szenario wir jetzt sehr viele Vakanzen haben. Also, wenn jemand anders sagt, wir treffen uns dann in dem Laden, um das zu machen, Vereinnahmung im Vorfeld gibt, dann bin ich gar nicht zuständig und dann ist es auch da schon nicht mehr tragfähig. Weil in der Tragfähigkeit müsste ich die Eigenständigkeit aller Beteiligten zuerst anerkennen. Deswegen bin ich bei dem Beispiel, was du benennst, sehr vorsichtig, weil wir den Weg gerade zum Laden und im Laden stehen nicht sauber eruieren können. Ja, weil das
Was hypothetisch ist.
genau, und ich verstehe das, Katja, als Grundidee, dass es im Ideal liegt, zu jedem Zeitpunkt, wo mir auffällt, Moment, hier stimmt was nicht, es zu sagen, ist tragfähig. Es gibt aber auch etwas, wo man irgendwann gucken muss, kennt sicher diese Situation, wann ist dir denn das eingefallen? Es gibt ja diese Schnitzelgeschichte, die ich mal erlebt habe, wo ein Vater mit seiner Tochter in einem Restaurant sitzt und der Vater bestellt für beide Schnitzel mit Pommes. Bekannter Berliner Karikaturenmaler, toller Typ, der sitzt am Nachbartisch tatsächlich, das Essen kommt, so lange haben die beide gemalt und das Kind guckt auf den Teller, guckt den Kellner an, guckt seinen Vater an, der Vater fragt, was ist, und sieht das Mädel, weiß ich, 7, 8 Jahre alt, sagt, ich bin Vegetarier. Und der Vater bleibt ganz ruhig und fragt, seit wann? Und das Kind sagt, seit jetzt. Und jetzt ist genau der Moment. Also wir können in dem Moment entscheiden, geht es jetzt um Schuld, hätte es mir das nicht eher sagen können, oder geht es darum, okay, wir fragen mal am Nachbartisch, will jemand Schnitzel und Pommes und braucht das Kind was anderes? Aber es hat immer etwas damit zu tun, wie klar bin ich in der Kommunikation und wie klar ist mein Rahmen. Wenn es monetär eng wäre an solch einer Stelle ist und eventuell nicht möglich ist, ein anderes Essen zu ordern, dann wird es schwierig. Glaube ich, ist, da spielen, es geht immer weiter. Also spielen genau jene sozialen Rahmenbedingungen, moralische, finanzielle, juristische, immer eine Rolle. Und ich glaube, dass ja, es ist immer möglich und es sollte auch jederzeit möglich sein zu sagen, ab jetzt ist es anders und dann ist toll, wenn es tragfähig ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir viel früher diese Dinge wahrnehmen können, ohne uns zu überfordern, wenn wir tatsächlich gut mit uns vernetzt sind, mit uns selbst.
Um das zu bemerken in dem Moment.
Und dann
Okay.
merken es alle Beteiligten.
Ja. Dann ist es auch nicht ein Fehler, auf einmal Vegetarierin zu sein, sondern dann ist es einfach die Frage, okay, schade, um das Schnitzel wollt ihr das am Nachbartisch haben. Und das ist, glaube ich, die große Chance. Dann ist es auch nicht so, dass es erst in dem Laden einen Absturz gibt, weil auf einmal ein Stück Kapitaldecke fehlt. Felix hat es ja sehr zeitig bemerkt, er wird vereinnahmt, er will das so nicht. Und für mich gibt es, wenn es nicht die Frage gibt, sagst du deinen Freunden Bescheid, gibt es für mich auch keine Verpflichtung. Ich kann das machen, aber ich muss es nicht machen. Und ich glaube, diese Freiheit, da fängt es an, sich nicht vor den Karren spannen zu lassen, wenn ich es nicht will. Und wenn ich mich gerne mal vor den Karren spannen lasse, na dann gern. Das ist für mich der Unterschied. Wenn ich das gerne mache, ist das doch in Ordnung. Aber wenn andere versuchen, deswegen das meine ich mit Mogeln, dass ich mich vor deren Karren spanne oder eine ganze Gruppe sich vor deren Karren spannt, dann finde ich, ist es sinnvoll zu sagen, Moment mal, hier stimmt was.
Du hast vorhin gesagt, dass es auch einen Moment gibt, wo es schwierig ist, wieder zurückzugehen. Also ich habe verstanden, dass dann die Verstrickungen so tief sind, dass das die Herausforderung dabei ist.
Ja, weil es gibt diesen, also etwas, wo ich glaube, es gibt etwas, wann es schwierig wird, also für uns alle. Also in dieser Grundidee von, wir sind schon mal losgegangen und fangen an. Und aus diesem Anfang gibt es ja auch so eine Ideen von Freundlichkeitsmogeleien, wir wollen dem anderen nicht zumuten, wie es ist, oder wir wollen es uns nicht zumuten oder haben Sorge vor der Reaktion. Und dann entwickelt sich eine Kausalkette, in der es immer weiter geht und aus dem, was am Anfang ich versucht habe, um mir mein Leben angenehmer zu machen, entstehen dann immer breitere Abweichung von mir selbst und von dem anderen. Und irgendwann ist es kaum möglich, noch rückgängig zu machen. Das ist ja diese Geschichte, die mich als Therapeutin so beeindruckt hat mit dem Rhabarberkuchen, die ich immer wieder erzähle, ja, wo sich zwei kennengelernt haben, total begeistert voneinander sind. Die Frau, es ist Frühsommer, die Frau kocht, backt einen Rhabarberkuchen. Der Mann sagt, oh, wie cool und irgendwas. Und ab da, immer wenn die sich sehen, solange wie es Rhabarber gibt, backt die diesen Rhabarberkuchen. Und bis ich in diesem Trennungsgespräch Jahre später kommt raus, dass er gar keinen Rhabarberkuchen mag. Und dann sagt sie, aber du hast doch gesagt, wie toll und irgendwas. Und dann sagt er, ja, ich fand es großartig, dass du für mich einen Kuchen bäckst. Aber Rhabarber habe ich noch nie gemocht und du hast mir immer das größte Stück draufgepackt. Und ich fand es so verrückt, dass die nicht in der Lage waren, diesen Unterschied hinzubekommen zwischen, ich finde es toll, wenn du mir eine Freude machen willst, ich finde es toll, wenn du Kuchen bäckst, bitte kein Rhabarber. Und das meine ich mit, also das wird irgendwann, schaffen wir das scheinbar nicht mehr, die Dinge wieder einzufangen.
Das verstehe ich. Das, also das klingt dann auch echt schwer, als wenn der Berg so riesig dann wäre.
Ja, oder weil auch Erwartungshaltungen sind, weil wir erwarten, dass ein Familienmitglied so oder so reagiert und gar nicht mehr zu einer Idee kommt, dass wir das anders machen könnten, dass es ein Neubeginn sein kann oder dass es tagesformabhängig mal so war und jetzt ist es so, sondern es entwickeln sich dann Situationen und dann kommen so Sätze, das habe ich mich nicht getraut oder wie jetzt wirklich, ich dachte, das willst du gar nicht. Und das sind alles Sachen, wo wir einen Hinweis bekommen im Sinne des Fehlers, nachdem ja Daniel gefragt hat, wir haben, da fehlt etwas. Also das ist nicht falsch, aber es fehlt die Erfahrung und die Abgleichung mit der Wirklichkeit, wie es gerade ist. Und in unserer Idee von Sicherheit übertragen wir Einzelsituationen zu fast dogmenartigen Wiederholungen und wundern uns dann, wenn irgendwas nicht mehr passt.
Ja, das ist wie so eine Schablone anlegen und es muss immer so sein. Und es gibt keine Abweichung, keine Variablen, keine Überraschung. Kein
Genau. Schafft Sicherheit genau wie ein Dramadreieck.
Puh.
Und wenn, ist es anders.
Ja.
Ja, und also zu diesem, es fehlt etwas, gehört eben auch ganz von vornherein zu sagen, mir fehlt die Erfahrung. Ich kann es ausprobieren, könnte Glück haben, kann auch gucken, wer hat die Erfahrung, kann mir jemand einen Tipp geben oder eben auch anzuerkennen, okay, ich gehe das Risiko ein. Beantwortet deine Frage, Daniel, zum Thema, also das war der eine Teil davon, also nach dem Fehler.
Ja, absolut. Weil ich bin so still, weil mir gerade ziemlich viel in meinem Kopf vorgeht. Auch viele Szenen tatsächlich.
Dieses Einschränken von Themen, das kann ja berechtigt sein, ne? Also will ich dann da jedes Mal in diese Situation wieder reinlaufen?
Na, für mich ist es ja, wenn wir aus diesem wieder eine Freiheit machen würden, wäre es ja nicht mit diesem Nachklang, der schon wieder eine Erwartungshaltung von Schuld hat, weil ich denke, ich müsste das schaffen. Wenn also klar ist, ich habe zig Feldversuche und für manche Dinge in meinem Leben habe ich länger gebraucht. Es ist so. Und wenn ich für mich klar bin, dass das völlig in Ordnung ist und dass es das andere Dinge ist, da lese ich was und weiß sofort, was los ist. Und diese in diesen Spannungsfeldern der eigenen Leistungsorientierung stehen zu bleiben und aus einer Blitz und einem Tal keine Grundsätzlichkeiten zu machen, sondern zu sagen, ja, es gibt Themen, die sind in meinem Informationsnetzwerk sehr dicht besiedelt, da ist relativ viel Information abrufbar und dann gibt es andere Sachen, da ist das Sieb noch sehr weitmaschig, da fällt halt was durch, da dauert es halt länger.
Das finde ich jetzt gerade sehr befreiend.
Aber ich glaube, das wieder ist der Punkt, wo Schuld in die Negation führt und nicht in der Freiheit. Weil ich finde den Mut, sich auch anzuerkennen, ich probiere es ein weiteres Mal. Und ich rede jetzt nicht von Blauäugigkeit, wo man wirklich weiß, ey, lass es. Ja, ich würde auch das gerne unterscheiden. Es gibt auch Situationen, wo besser ist, man sagt, nicht machen.
Also dieses Rhabarberkuchen-Ding, das ist ja eine Erfahrung, ne? Und also woran ich jetzt gedacht habe, ist dieses bei mir mit der Wohnungssituation und war ja schwierig, diese Kündigung auf Eigenbedarf. Und das gab Leute, die hatte total gestresst. Da konnte ich über dieses Thema, ohne dass die andere Person komplett in Stress gekommen ist, nicht reden. Also hätte die lassen. Dann kam der Umzug natürlich entsprechend überraschend, weil ich über das Thema ja nicht mehr geredet habe. Und Das ist halt, also na, da war die Erfahrung da. Ich hätte weiterhin darüber reden können und mir zumuten, dass es auf der anderen Seite und der anderen Person zumuten, dass es da Stress auslöst. Aber das ist auch eine Zumutung auf meiner Seite gewesen. Ich fand das auch anspruchsvoll oder ähnlich. Aber das, damit habe ich das Tragfähige erodiert.
Ja, und gleichzeitig hast du danach gehandelt, was du für dich als tragfähig empfindest. Es geht ja Leuten, die harte Diagnosen haben, genauso. Die überlegen sich ja auch. Ja, die einen verstummen bei einer Krebserkrankung oder einer Parkinson oder was auch immer. Und dann gibt es andere, die können zuhören, ohne Ratschläge zu erteilen und einfach anwesend bleiben. Und das sind, glaube ich, Schwierigkeiten, die in dieser Idee von Schuld ja passieren, ich muss was tun. Auch das ist ja der Glaube an eine Handlungsebene, die nicht zwingend immer notwendig ist. Und dass du dich dann schützt, finde ich wieder, ist ja genau der Punkt, sich näher zu sich selbst zu bringen und zu sagen, okay, das lasse ich. Und dann haben die Leute eine Überraschung und die kann anerkennen, ja, das ist überraschend. Aber ich glaube, ich brauche zuallererst immer den Moment, ja, gibt eine Geschichte.
Die Überraschung hat eine Geschichte als auch der Stress.
Habe das Gefühl, Daniel, dass wir eins noch offen haben von deinem Dreiklang. Ich bin aber gerade nicht sicher. Ich bräuchte Unterstützung, weil du hast gesagt, hast drei Sachen gesagt, Fehler war eins davon.
Genau, das im Prinzip Fehler, Bindemittel oder Klebstoff
Bad, genau.
und Tragfähigkeit. Weil mich einfach interessiert, okay, wie kriege ich eine Tragfähigkeit hin ohne Klebstoff?
Ich
Also ich
glaube,
habe einfach das Gefühl, in meiner Trennungsgeschichte und auch im Kontakt zu meinen Kindern ist der Klebstoff unter Umständen finanzielle Zuwendung. Ich mag mich täuschen, aber das ist gerade was, was sehr stark bei mir dominiert, sicherlich einfach, und da nehme ich mich einfach in die Verantwortung. Das ist einfach das, was ich gut geben konnte. Was mich befreit hat, ist einfach das, was ich gehört habe. Ich habe da einfach diese Zeit gebraucht, auch zu mir zu kommen. Was mich aber interessiert, ist es möglich, ob es überhaupt noch möglich ist? Ich glaube ja, aber wie kann ich auch auf eine Tragfähigkeit kommen ohne diesen Klebstoff? Und da geht es mir nicht um das Monitor, das ist gar nicht, weißt, es geht einfach um dieses Vehikel.
ja, weil ich muss, also um die beiden Dinge zusammenzubekommen, muss ich anerkennen, die Tragfähigkeit war nicht stabil vorhanden, deswegen hat es Klebstoff gebraucht. Das ist ja schon die Folge. Das heißt, der Klebstoff ist ein Indikator dafür, dass es nicht tragfähig ist, so zu sein, wie ich bin. Und wenn ich diese Erfahrung aus meiner eigenen Sozialisation mitbringe und nicht geheilt habe, werde ich sie in meinen Beziehungen weiterleben und werde weiter instabile Brücken, die alle Klebstoff brauchen. Und das kann ich anerkennen. Ich finde das überhaupt nicht dramatisch, weil ich kann auch unabhängig davon, dass mir Vertrauen und Tragfähigkeit verloren gegangen ist, das ja wieder aufbauen. Ich bin nicht verpflichtet, ein Leben lang, weil das irgendwann mal passiert ist, jetzt Klebstoff zu liefern. Und ich glaube, das ist eine große Freiheit, sich klarzumachen, ja, das ist ein guter Indikator und der Klebstoff, wenn ich ihn gerne nutze, ist völlig okay und er zeigt mir, es ist kein Abwenden, sondern es gibt noch einen Bereich, der mir sagt, wir wollen noch was voneinander. Und dieses Wollen kann ich, nachdem Klebstoff vorhanden ist, und das ist für mich nicht nur die Finanzebene, da gibt es noch ganz viele andere Sachen, kann ich genauso gut auch gucken, dass ich dann Vertrauen wieder aufbaue, wieder einen tatsächlichen Verbund herstelle, eine Stabilität in den Bindungen und dann Übertragfähigkeit auch kommen. Und da geht es ganz oft nur noch um die Anerkennung von Inkompetenz, um die Anerkennung von Handeln, die dem anderen nicht transparent waren oder auch nicht gut getan haben, weil alle in den Lebensaltern von Ja, also ich sag mal, von Erwachsenen wissen, das können wir eh nicht rückgängig machen. Wir wissen das alle. Aber es hindert uns nicht, in Frieden zu kommen. Und ich finde, es gibt diesen Satz, den hat mir mal ein alter Rabbi gesagt, schon ewig her in den 80ern. Verzeihen heißt nicht vergessen. Und den finde ich richtig gut. Ich kann das erinnern, aber ich muss daraus nicht ein ewiges Drama machen.
Ja.
Und da finde ich, ist viel dran.
Da kann ich gut mitgehen, ja.
Und ich glaube, dass wenn wir das schaffen, auch als Kinder unserer Eltern an diesen Punkt zu kommen, dann sind wir wirklich auch Kinder der Freiheit.
Individualität macht die Welt bunt, bringt uns an Grenzen und drüber hinaus, tanzt aus der Reihe, tanzt dich selbst. Also feier dein Leben, deine Freunde und dich, zeig wer du bist, sei nicht sauber, sei kreativ, feier dein Leben und das, was du bist.